What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benet, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tour Funk, la dose quotidienne du Tour de France.
Ruhe nach dem Ruhetag. Ich glaube, so kann man die 10. Etappe der Tour de France 2021 recht gut beschreiben. Am Ende gibt es, wie erwartet, einen Massensprint und Mark Cavendish holt sich Sieg Nummer 33 bei der Tour de France, bei der diesjährigen, seinen dritten Sieg. Eine Etappe, die zwar vorhersehbar war, aber über die wir natürlich trotzdem viel zu sprechen haben. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei Jonas Bayer.
Grüße dich, Lukas Bergmann.
Wie hast du die Etappe gesehen? Es war erwartbar, dass es einen Sprintzug gab. Trotzdem ist zwischendrin sogar ein bisschen was passiert. Es gab so die ein oder anderen Versuche, der anderen Sprintteams Cavendish herauszufordern, aber letztendlich sind die alle gescheitert.
Ja, am Ende war es dieses Mal war es wirklich ein Murkoff/Quickstep-Sieg, würde ich sagen. Das war der Sieg, wo Cavendish am wenigsten beigetragen hat. Schmälert seine Leistung nicht im geringsten. Er kann auch nicht mehr leisten als das, was er heute gemacht hat. Aber ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es so ganz klar war, dass es einen Sprint gibt am Ende, aber es hat sich dann relativ schnell ausbaldowert quasi. Also dass zwei Leute vorne draus waren und dann war schon relativ klar, dass es zum Sprint kommen wird.
Bevor wir genauer auf diese Taktik und diesen Sprintzug von De Koenig noch eingehen werden, haben wir aber natürlich auch heute ein bisschen Kultur noch mit dem Angebot.
Richtig, und wir wollen in die Nähe von Albertville schauen, dem Startort der heutigen Etappe. Und da ist ein riesiger Naturpark in der Nähe und der ist vor allem bekannt für seine Birkhühner.
Le regard au-dessus de la Guidoline.
Bis in den Juni führen die polygamen Birkhähne ihre Balztänze auf. Diese finden auf traditionell genutzten Balzplätzen statt, die sich durch niedrige Vegetation und freie Sicht auszeichnen. Mehrere Hähne tragen dort ritualisierte Schaukämpfe aus. Bei dieser Gruppenbalz besetzen die ältesten und ranghöchsten Tiere die Zentren der Balzarena. Die einzelnen Hähne bewegen sich in kleinen Individualterritorien mit gesträubten Schwanzfedern und nach vorn geneigten Körpern. Dabei geben sie abwechselnd kullernde und sich zischende Laute von sich. Es werden Drohposen eingenommen, zu kämpfen kommt es aber nicht. Ist es schon Pornografie? Ich weiß es nicht.
Es hatte zumindest einen Hauch, auch so wie du es vorgetragen hast. Hat mir sehr gut gefallen.
Aber nun zu den Streithähnen auf den letzten 200 Metern.
Ja, Peter Sagan war da mal wieder eingezwickt. Der schafft es irgendwie nicht richtig mehr in Position zu kommen. Also früher hat er das ja einfach von sich aus immer geschafft. Und diesmal ist er wieder an Hinterrad gekommen. Ich weiß gar nicht, was Nasser Bouhanni, glaube ich. Das hat ihn dann aus dem Tritt gebracht. Also er hätte keine Chance gehabt auf den Etappensieg, aber wenn man so will, ist der Streithahn Nummer 1 aktuell immer, wenn es um die Zielankünfte geht. Zumindest was die Ellbogen angeht. Sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie so ein Balztanz.
Vielleicht, man hätte eigentlich ja Sonny Colbrelli und Nasser Bouhanni im Blick dafür, aber die benehmen sich eigentlich ganz ordentlich.
Das stimmt. Aber lag vielleicht auch daran, dass Sonny Colbrelli gar nicht mehr dabei war vorne dann. Ja, er ist am Ende nur 17. geworden.
Richtig, er war aber eigentlich noch relativ lange vorne dabei, hat dann nur den Anschluss verloren. Also er hatte einen Platten kurz vor dem Finale, hat es dann aber wieder zurück ins Feld geschafft und dann am Ende hat es nicht gereicht für eine Vorderplatzierung, da hast du recht.
Gehen wir es von vorne durch. Vorher noch ganz kurz der Hinweis, wir haben am gestrigen Ruhetag mit Patrick Konrad sprechen können. Da ging es unter anderem auch um Peter Sagan. Das ganze Interview könnt ihr dann am Ende dieser Folge euch noch anhören. Da haben wir natürlich Patrick gefragt, wie diese erste Tourwoche war für ihn, für Bora Hansgrohe. Und das könnt ihr euch dann, wie gesagt, am Ende dieser Folge sehr gerne anhören. Gehen wir die Etappe von vorne durch. Es war relativ klar, dass heute keine Ausreißergruppe durchkommt. Zumindest, wenn man sich anschaut, wie viele Leute tatsächlich Ambitionen hatten, in die Ausreißergruppe zu gehen. Nämlich so gut wie niemand. Am Ende waren es zwei. Jonas schaut mich an.
Ja, also die waren zu zweit da vorne. Einer davon hieß Tosh van der Sande. Oder glaube ich. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ich müsste auch nochmal die Namen durchschauen. Ja. Da waren, sind wir wieder gut vorbereitet.
Ja, das sind zwei Ausreißer. Ah, ich weiß es. Hugo Uhl. Genau, Hugo Uhl und van der Sande. Ja, die waren natürlich vorne und das Lustige war, dass man zumindest, ich schaue immer Eurosport UK immer an und da war einmal, hat sich die Situation ergeben, dass man dem Gespräch von denen lauschen konnte und Hugo Uhl einfach gesagt hat, wir machen jetzt ganz entspannt und ab 30 Kilometer vor Schluss, da riskieren wir es dann. Das Lustige war, da war der Kollege van der Sande gar nicht mehr da, der ist schon wieder nach hinten verabschiedet, also die Ausreißergruppe, das war heute nichts.
Ja, das war dann relativ klar und eindeutig. Hinten wurde viel zu viel Nachführarbeit gemacht. Das wurde alles kontrolliert.
Und es gab auch ein bisschen Angst vor Windkanten. Das macht es dann immer noch mal schneller. Das muss man auch sagen, dass dann einfach dadurch, dass die Gesamtklassement-Teams nach vorne kommen, wird das Tempo einfach erhöht. Und dann dadurch haben so zwei Ausreißer dann überhaupt keine Chance.
Der erste spannende Punkt kam dann so ein bisschen bei der Sprintwertung, die nicht flach war, sondern am Ende eines kleinen Anstieges.
Also im Grunde eine Bergwertung, oder? Bergwertung der vierten Kategorie, so würde ich es eigentlich titulieren. Wo aber einfach eine Sprintwertung hingesetzt wurde.
Das war natürlich dann ein Punkt, wo es Cavendish nicht geschafft hat, mit dabei zu sein und nicht mitsprinten konnte, wo sich dann eben Michael Matthews und Sonny Colbrelli duelliert haben. Die sind da um diese Sprintwertung dann gesprintet. Mit dem besseren Ende für Michael Matthews, der da dann ein bisschen was aufholen konnte in der Sprintwertung. Und danach ist aber das Feld erstmal wieder flach zusammengefahren. Und dann gab es nochmal so einen kleinen Anstieg, circa 30 Kilometer vor dem Ziel oder 40 Kilometer. Das war nochmal ein ganzes Stück, wo tatsächlich dann auch nochmal Team Bike Exchange für Michael Matthews versucht hat, richtig Tempo zu machen, um vielleicht Cavendish ein bisschen mürbe zu machen, hat aber auch nicht so ganz funktioniert, denn De Koenig hat sich dann perfekt formiert und hat dann eben den Sprint angefahren für Mark Cavendish.
Ja, und sie waren direkt ganz vorne, was immer hilfreich ist, an so Anstiegen vorne zu starten. Rick Zabel hat es in seinem Podcast nochmal gesagt, es ist nicht dumm, auch bei Bergetappen ganz vorne den Start zu beginnen, auch wenn man weiß, man fällt eh zurück, weil man dann noch so einen kleinen Puffer hat von wahrscheinlich tatsächlich 300 Metern, die man zurückfallen kann. Und ich glaube, das hat sich hier Cavendish auch ein bisschen zunutze gemacht. Er hat auch keine Gefahr gehabt, dass er zurückfällt, aber hinten sind noch ein paar rausgefallen, die überraschend waren. Victor Campenaerts zum Beispiel, der vollkommen neben der Spur ist aktuell, zumindest was die Form angeht. Und das ist Cavendish nicht passiert. Und dann hat Quickstep seinen Zug aufgebaut, der heute in massiver Form da war. Und das war heute ein richtiger Sprintzug, wie wir es bisher, glaube ich, noch nicht gesehen hatten bei der Tour de France.
Ich muss mich hier schon wieder ganz kurz korrigieren. Colbrelli hatte nämlich die Sprintwertung gewonnen vor Matthews, also genau andersrum, wie ich es jetzt wieder behauptet habe. Aber gut, dass ich das nochmal nachgeschaut habe, dann konnte ich das hier korrigieren. Auf jeden Fall.
Ich habe es natürlich gleich gewusst. Ich wollte nur testen, ob du es nochmal rausfindest, wer da wirklich
natürlich
gewonnen.
Natürlich, natürlich. Aber lass uns über diesen Sprint dann nochmal genauer sprechen. Also klar, der De Koenig-Sprintzug, das war ja relativ eindeutig zu sehen, dass das gut funktioniert. Also da hat Alaphilippe von Schützenhilfe, also der hat versucht, Cavendish von der Seite zu beschützen, dass sich niemand in den Sprintzug reindrängt und ist dann nochmal nach vorne gegangen. Also da hat wirklich alles taktisch perfekt funktioniert. Also wenn sogar sowas funktioniert.
Ich nenne es die Birnentaktik. Vorne wird schnell gefahren und hinten war wie so eine kleine Traube um Cavendish rum.
Die haben ihn richtig eingekesselt und das war beeindruckend zu sehen. Ja, und als es dann immer weiter Richtung Ziel ging, haben sie sich dann wie gewohnt aufgereiht und dann ist eben einer nach dem anderen raus und es war, glaube ich, nie ein anderer Fahrer als De Koenig an der Spitze innerhalb der letzten 2,5 Kilometer dann und das ist schon beeindruckend.
Ja, Wout van Aert hat ein bisschen den Einzelkämpfer gegeben, wird Zweiter bei der Etappe, ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis erstmal für ihn jetzt. Sieht so aus, als könnte er sicher auch nochmal eine Etappe gewinnen, wenn nicht Cavendish alle Sprintetappen gewinnt. Vielleicht schafft er seinen eigenen Rekord auch noch einzustellen. Also Eddy Merckx, wenn man sich so anschaut, da ist es vorbei jetzt. Also ein Sieg, bin ich mir ziemlich sicher, dass er noch holt, oder?
Ja, wenn er über die Berge drüber kommt, dann sollte das kein Problem sein. Erstmal kommt jetzt morgen die Mont Ventoux-Etappe und dann sind nochmal zwei Möglichkeiten, die Cavendish sehr gut liegen können, am Donnerstag und am Freitag. Also schon da kann es eigentlich dann Geschichte sein. Schon am Freitag könnte er Eddie Merckx überholt haben, schon am Donnerstag kann er gleichziehen. Und dann ist ja hinten raus die 19. Etappe und nochmal die Champs-Élysées-Etappe auf jeden Fall was, was Cavendish liegt. Das heißt, vier Möglichkeiten hat er jetzt noch, um einen Sieg zu holen. Wie gesagt, wenn er über die Berge drüber kommt und das alles heil übersteht, dann wird es, glaube ich, düster aussehen für den Rekord von Eddie Merckx, weil jetzt auch einfach nicht mehr die ganz schnellen Leute dabei sind. Und das, finde ich, hat man heute gesehen. Also gibt es einen Sprinter, der tatsächlich von der Geschwindigkeit her mitkommt mit Cavendish, am ehesten noch Philipsen, oder?
Ja, Philipsen und Buani, glaube ich, tatsächlich. Buani hatte heute, ist sehr gut nach vorne gebracht worden, relativ kurz vor Ende, haben sich relativ bedeckt gehalten. Der hatte aber dann ein bisschen Pech, weil er ein bisschen eingebaut war und weil Murkoff eine taktische Glanzleistung gelungen ist. Er hat den Sprint auf der linken Seite angefahren, geht dann nach rechts raus und sprintet aber weiter. Er macht es öfter, wir haben das hier auch schon öfter besprochen. Und Cavendish geht links durch und dadurch kann erstmal niemand überhaupt rausgehen aus dem Windschatten von Cavendish, weil rechts durch Michael Murkoff blockiert ist. Und dann war es gar nicht mehr so weit, dass man überhaupt, also es gab sehr wenig Lücke zwischen dem vorbeifahrenden Cavendish und Murkoff, der quasi da so ein bisschen blockiert hat. Alles völlig in Ordnung, er bleibt auf seiner Linie. Er weiß nur, wie er das zu nutzen hat. Und dadurch ist es ganz schwer für Sprinter, also gerade Philipsen, Buani, die hatten riesige Probleme, da überhaupt rauszukommen. Einfach, weil sie mussten da hinterherfahren und hatten keine Chance mehr, überhaupt vorbeizuziehen, selbst wenn sie schneller gewesen wären.
Der Einzige, der es auf der anderen Seite probiert hat, war Wout van Aert und das hat dann auch zu Platz 2 gereicht.
Genau, ja. Also es war einfach taktisch herausragend gemacht von Quickstep. Man muss natürlich auch die Beine dazu haben, also nur Taktik reicht da natürlich nicht, sondern Cavendish hat den nötigen Antritt. Ich weiß wirklich nicht, ob jemand schneller ist aktuell. Und Murkoff hat auch die Beine dazu, das dann durchzuführen, diesen letzten Kilometer.
Die Etappe heute ganz klar, das Einzige, worauf dann wirklich zu achten war, es gab zwar zwischenzeitlich mal eine Windkantensituation, allerdings war keiner der Gesamtführenden noch der Leute, die für den Etappensieg in Frage kommen, wirklich in großer Bedrängnis. André Greipel war mal in der hinteren Gruppe, aber die Gruppe kam dann eh wieder zusammen. Also es war so eine minimale Windkantensituation, aber ansonsten...
Vor allem die Angst vor einer Windkante, glaube ich. Es war mehr die Angst vor einer Windkante als eine tatsächliche Windkante.
Aber letztendlich ging es bei dieser Etappe, war eigentlich aller Augenmerk auf das grüne Trikot. Und da ist jetzt natürlich die Frage, weil Mark Cavendish hat sich danach im Ziel sehr deutlich geäußert, hat Team Bike Exchange für die Taktik so ein bisschen belächelt, die angegangen sind für Michael Matthews, hat so gesagt, dass er das nicht verstehen kann, also er versteht schon, dass sie was probieren, aber er glaubt, es wäre besser, wenn sie auf den Zielsprint gewartet hätten und nicht vorher versucht hätten, das Rennen schwer zu machen, weil dadurch haben sie sich letztendlich rausgefahren mit den Helfern, konnten keinen Sprintzug mehr aufbauen. Es stimmt, er hatte nur noch einen Helfer dabei, allerdings finde ich es natürlich auch schon wieder sehr stark von Cavendish. In was für einer Rolle und mit was für einem Selbstbewusstsein ist der schon wieder, wenn er ja einfach sagt, naja, was die da machen, die soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. Wenn die das anders machen würden, dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender, aber so gewinne ich ja alles. Also Hut ab, Mark Cavendish, an Selbstbewusstsein mangelt es ihm jetzt auf jeden Fall im Moment gerade nicht.
Das ist der alte Mark Cavendish, oder? Es ist auch nicht mehr ganz so emotional bei der Zieleinfahrt, was mir aufgefallen ist. Die Sprinter fahren ja relativ weit immer noch nebeneinander her. Und bei seinem ersten und zweiten Sieg, da hat ihm noch jeder auf die Schulter geklopft, auch von den anderen Teams, und sich gefreut. Das hat heute nicht mehr stattgefunden. Also die wissen jetzt auch, dass es jetzt kein Ausreißer mehr von ihm, jetzt hier eine Etappe zu gewinnen, sondern der wird jetzt hier wahrscheinlich noch zwei gewinnen, wenn wir nicht aufpassen. Und da haben die natürlich auch wenig Lust drauf. Deshalb ist da, glaube ich, auch das Verhältnis ein bisschen unterkühlter. Und Cavendish gewinnt sein altes Selbstbewusstsein zurück. Früher war er auch nicht der sympathischste Kerl, der im Peloton gefahren ist.
Er hat auch dann nochmal ganz klar nachgelegt und hat gesagt, wenn man aufs grüne Trikot geht, geht man auf Etappensiege und nicht, soll sich hier nicht bei diesen Sprintwertungen da verausgaben. Also hat das Ganze so ein bisschen belächelt, was die anderen da machen. Ist natürlich jetzt auf jeden Fall weit vorne wieder in der Sprintwertung, wenn wir schon darüber sprechen wollen. Hat 218 Punkte, der nächste ist dann Michael Matthews mit 159 und dann Sonny Colbrelli mit 136 und über den würde ich ganz gerne sprechen. Der ist in guter Form, fährt bei einer Bergetappe aufs Podest, wird der Dritter, Gewinnt den Zwischensprint dann im Feld, aber er schafft es irgendwie trotzdem bei diesen Sprintankünften gerade immer nicht. Und das wundert mich doch sehr. Klar, er hatte einen Defekt, musste sich wieder rankämpfen. Das kostet natürlich auch extrem. Aber selbst wenn er jetzt in der ersten Woche auch vorne bei der Musik dabei war, von Anfang an, hat er es nicht geschafft, irgendwie da wirklich unter die Top 3 zu fahren. Und das verwundert mich doch sehr, weil er ja vor der Tour bei den Sprintankünften das eigentlich recht gut gemacht hatte immer.
Ja, waren aber auch meistens Sprintankünfte ohne andere Sprinter. Plus meistens mit schwerem Terrain vorneweg. Also er ist einfach kein Sprinter, der in diesen großen Sprints gewinnt, sondern er braucht eine bisschen schwerere Etappe, um da was zu gewinnen. Das ist einfach, so ist er naturell. Ich sehe hier, hat einen Sieg vor Patrick Bevin und Marc Hirschi gewonnen bei der Romandie-Rundfahrt, bei der Dauphiné vor Aramburu, McNulty und Jasper Stuyven. Also man sieht schon am Feld, da ist jetzt, war jetzt nie Caleb Ewan dabei oder auch nicht Peter Sagan, sondern das ist einfach, er ist nicht der Fahrer dafür, sondern er ist sehr bergfest. Er geht wohl auch zu Olympia, wie ich das gehört habe. Das heißt, er hat ein bisschen andere Ziele und da kann Cavendish natürlich auch das belächeln, aber jetzt kommen einfach sehr viele Etappen, wo man sehr viele Punkte holt, wenn man bergfest ist für das grüne Trikot. Und ich glaube, da wird Cavendish natürlich nicht mehr mithalten können, deshalb kann er darüber lächeln, das kann so Nicole Brelli am Ende auch scheißegal sein und Michael Matthews.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal spannend, auch wenn es jetzt erstmal wieder ein bisschen deutlicher aussieht, aber das könnte noch so ein Hin und Her geben. Morgen die Morvontou-Etappe, dann nochmal zwei Sprint-Etappen, die Cavendish vielleicht mehr liegen, aber dann kommen eben nochmal so ein paar Klassiker-Etappen, wo dann vielleicht so ein Cole Brelli und ein Matthews nochmal Punkte aufholen können. Also das ist auf jeden Fall noch ein Kampf, der sehr interessant werden könnte. Dann schauen wir noch auf die sonstigen Highlights der heutigen Etappe.
Les Explosifs et les Explosés.
Ausreißer des heutigen Tages, Bradley Wiggins. Heute wieder auf dem Motorrad unterwegs, in stylischer Kluft, in so einer Fliegerjacke, so ledermäßig, aber mit viel Fell auch innen, saß er hinten auf dem Motorrad, ist hinterm Feld hergefahren, hat dann einen kurzen Plausch mit Sonny Colbrelli gehalten, hat versucht noch ein Interview, während er auf dem Motorrad fährt, mit Mark Cavendish zu machen. Das war aber kurz nach der Sprintwertung und da hat er der relativ wenig Lust, sich mit ihm zu unterhalten. Absolutes Highlight für mich. Dieser Mann hinten auf dem Motorrad, immer eine lustige Geschichte auf Lager und freut mich immer, ihn da zu sehen.
Generell, er ist modisch bei dieser Tour de France, packt er schon wieder die ein oder anderen Sachen aus. Also wenn man ihr auch aus Social Media folgt, da gibt es immer wieder Highlights zu sehen. Bradley Wiggins ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Stilikone.
Er kann auch alles tragen, oder?
Natürlich, er ist zum Ritter geschlagen worden und ist einfach ein lustiger Vogel. Er trägt es mit dem nötigen Selbstvertrauen, das man braucht. Und aus Rutscher heute jemand aus meinem näheren Bekanntenkreis, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, der aber Kritik an exakt dieser Kategorie hier geäußert hat. Es sei zu laut, man würde immer aus dem Schlaf gerissen werden, wenn unser kleiner Jingle zu Ausreißer und Ausrutscher läuft.
Sehr gut.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Das wollen wir uns nicht nochmal anhören, so eine Kritik.
Das ist jetzt die Frage. Hat Jonas Bayer jetzt, der heute die Folge produziert, den Jingle extra leiser gemacht oder hat er ihn heute nochmal extra laut gemacht?
Jingles sind vorproduziert. Da wird nicht rangegangen.
Okay, ich sehe schon. Also dann haben wir jetzt wieder zumindest dann ja Zuhörer gehabt für diese Kategorie, weil alle wieder wach geworden sind. Das ist doch schon mal gut.
Wir haben die Gewissheit, es hört uns tatsächlich jemand zu.
Deswegen machen wir überhaupt
nur
diese Jingles.
Wenn auch nur im Schlaf und wir müssen immer wieder durch laute Jingles dafür sorgen, dass Leute für 5 Minuten wütend zuhören.
Sehr gut. Ja, die anderen Wertungen heute sind natürlich dann weniger interessant. Tadej Pogacar hat da überhaupt nichts verloren oder eingebüßt.
Er sah auch gut aus bei dieser Windkartensituation. Also sah jetzt nicht so aus, dass er da Zeit verliert, sondern er hat clever. Einmal hat er ein bisschen was verloren, dann hat er das Loch einfach kurzerhand selber zugefahren. Und danach hat er sich gedacht, nee, dann fahre ich jetzt immer unter den Top 5. Und das ist zum Beispiel was Richard Carapaz gelernt hat bei Ineos schon. Windkantensituation, fahr einfach mit durch die Führung, weil dann verlierst du keine Zeit. Das ist wirklich das Entscheidende und ich glaube, langsam sickert das auch in die Köpfe der anderen Gesamtklassementfahrer ein. Bergtrikot, auch nichts getan, bleibt weiter bei Nairo Quintana. Weißes Trikot, Lukas, was ist da passiert?
Es könnte sein. Es könnte sein. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht ist da auch Tadej Pogacar vorne. Ja, es ist. Ich bin gerade nochmal drauf gegangen, um mich zu versichern. Aber ja, er ist auch da vorne.
Er hat es geschafft. 44 Minuten Vorsprung vor Platz 5. Okay. So viel dazu.
Sergio Higuita. Kein schlechter.
Letzter in der Wertung des weißen Trikots, Lukas. Kannst du raten? Kannst du es erraten? Ich weiß, du hast es offen, aber jetzt. Also man kennt ihn. Das ist eigentlich eine bescheuerte Frage. Mark Hirschi ist letzter in der Kategorie.
Das ist natürlich eine Ansage.
2 Stunden Rückstand.
Ja, der ist nicht seine Tour. Das muss man ganz klar sagen.
Halbe Stunde hinter Jasper Philipsen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber alles dahingestellt. Er hat andere Aufgaben.
Ja, im Endeffekt waren da natürlich auch nur noch ganz wenige. Aber Jonas Vingegaard, David Gaudu und Tadej Pogacar, das die ersten drei, die sind natürlich auch in der Gesamtwertung sehr gut platziert. Also da kommen auf jeden Fall wieder gute junge Fahrer nach. Eine Kategorie haben wir noch. Und da wollen wir auf den gestrigen Ruhetag noch mal so ein bisschen zurückblicken.
Stravazen, qui pédale beaucoup, gagne.
Es geht nämlich um den Sieger Ben O'Connor, der am Sonntag sich die Etappe nach Tignes rauf gesichert hat. Und das Problem war, dass sein Team Arjen Duser auch in Tignes das Hotel hatte für diesen Ruhetag. So, jetzt weiß man natürlich, am Ruhetag muss man trotzdem seine Beine ein bisschen vertreten, ein bisschen sich aufs Rad schwingen, das hat er auch gemacht, fährt da eine 30-Kilometer-Runde, gute Stunde, also alles ganz normal. Allerdings muss er zum Schluss wieder rauf nach Tignes. Also musste er diesen Schlussanstieg, den er da gefahren ist, natürlich nicht ganz so lang, er hat es ein bisschen einfach nach unten gefahren und dann wieder hoch, aber letztendlich ist er gestern dann nochmal denselben Schlussanstieg dann hochgefahren, fand ich auch sehr interessant. Und da gibt es ein Segment, das ist, sind quasi die letzten 2,82 Kilometer, die wir da gesehen haben bei dieser Etappe, also bevor. Da ging es ja, glaube ich, dann in Tignes nochmal 2 Kilometer so ein bisschen flach. Ich meine wirklich tatsächlich den Berg, die letzten 2,8 Kilometer. Und was da recht spannend ist, er fährt das am Tag seines Etappensiegs mit knapp 356 Watt und 8 Minuten, in 8 Minuten 28. Und dann direkt am Tag danach im gemütlichen Tempo trotzdem noch mit einer Zeit von 13 Minuten 35 und einem Schnitt von 215 Watt. Da muss ich sagen, also wenn man 215 Watt tritt über 13 Minuten, das kann auch schon mal wehtun. Also so als Hobbyfahrer. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Uns tut es weh. Ihm offensichtlich nicht. Es haben einige beklagt tatsächlich auch, dass sie in der Höhe übernachtet haben, in Tignes oben. Das ist nicht ganz so leicht, weil es dann doch, das liegt über 2000 Meter und da ist es nicht so leicht mit der Regeneration und mit dem Schlaf. Hat vielen, glaube ich, nicht gut getan. Deshalb wurde vielleicht heute nochmal ein halber Ruhetag eingelegt, weil am Ende des Tages war 17 Uhr war vorbei und es war noch 30 Kilometer zu fahren. Also es war schon eine sehr späte Ankunft.
Und wie der Ruhetag für Patrick Konrad gelaufen ist, das hört ihr gleich. Wir sprechen vorher noch kurz über die morgige Etappe und dabei natürlich auch immer über unser Fantasy-Spiel. Heute ein ganz, ganz knappes Rennen um den Tagessieg bei dieser Etappe 10. Unter anderem der Nikopolidis, ein Kollege von uns, im Fotofinish punktgleich mit einem Namen, der sehr viele Zahlen hat. Also entweder verstehe ich den Wortwitz nicht, aber C8H10N4O2. Klär mich gerne auf. Wenn ihr den Wortwitz versteht, schreibt uns gerne. Ich habe ihn da nicht verstanden. Auf jeden Fall ein Fotofinish. Wir konnten keinen Sieger festmachen. Wir haben es uns aus allen Lagen angeschaut. Aber einfach so ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen haben wir uns gedacht, da müssen wir 2 Sieger küren. Beide mit 937 Punkten. Das ist natürlich eine starke Leistung. Und dann gibt es halt heute mal 2 Sieger dieser Etappe. In der Gesamtwertung hat sich allerdings vorne nichts getan. Da ist Miro 1 wieder ganz vorne und verteidigt da seinen Vorsprung vor Velo Heller.
Ich habe in der Zeit meine kleine Rechercheleistung hingelegt und einfach mal in Google eingegeben, was das entsteht, dieser kryptische Name. Und da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Weißt du, für was das steht? Koffein. Das ist die chemische Zusammensetzung für Koffein. C8H10N4O.
Ach, stark. 2. Das ist natürlich, okay. Was zum Nachdenken.
Und da ich ein Semester Chemie studiert habe, Lukas, habe ich da natürlich Chemie sofort einen Anschluss dazu. Kann man sich aussuchen.
Ja, dann schau.
Denn ich weiß ja, dass Koffein ein Alkaloid ist aus der Stoffgruppe der Xanthine. Es gehört zu den psychoaktiven Substanzen mit stimulierender Wirkung. Sowas habe ich einfach abgespeichert. Dank einem Semester
Chemie. Ja gut, mit Kaffee habe ich nicht am Hut, deswegen konnte ich das auch gar nicht wissen.
Das stimmt, da hast du keine Chance.
Das ist natürlich gemein. Lass uns lieber schnell auf die morgige Etappe schauen. Ich glaube, wer heute ARD geschaut hat, konnte gar nicht genug davon bekommen. Es lief ein Trailer rauf und runter über die Qualen des Radsports. Der Mont Ventoux. Es wird ein Legendentag, der wahrscheinlich 4 Stunden während der Übertragung nur diesem Mont Ventoux gewidmet wird und es werden Legendengeschichten erzählt.
Ich glaube, es wird folgendermaßen aussehen. 4 Stunden wird der Helikopter nur um die Spitze kreisen und es werden diese Beauties einfach 4 Stunden lang gezeigt, egal was unten passiert.
Naja, gut, sagen wir so, sie fahren ja dann zum Glück zweimal drüber, das heißt
Man hat eine Stunde die Chance, die Fahrer auch wirklich zu sehen.
Das heißt, da sieht man dann auch, dass da Fahrer unterwegs sind. Aber ja, es ist natürlich trotzdem, dass es zweimal auf den Mont Ventoux hochgeht, keine ganz so krass schwere Bergetappe, oder? Was würdest du sagen?
Ja, vor allem ist es am Ende natürlich keine Bergankunft, sondern geht wieder ins Tal. Da werden wieder einige Abstände egalisiert, kann aber natürlich auch dazu führen, dass einige gute Abfahrer sich berufen fühlen, anzugreifen. Das wird auch wieder viel wetterabhängig sein. Was vor allem für so Satellite Rider, also Fahrer, die man in die Ausreißergruppe steckt, die einem helfen können, spricht, ist die zwischen der ersten Überquerung des Mont Ventoux und dem zweiten Anstieg ist ein kleines Tal von ungefähr 15 Kilometer wahrscheinlich. Und das ist eigentlich immer perfekt, um jemanden aus einer Ausreißergruppe zurückzuholen, den man nach einer Attacke in der Abfahrt, Carapaz zum Beispiel ist ja immer bereit für solche Attacken, den man da einsetzen kann und der einen da mitzieht quasi in den nächsten Anstieg.
Also es hat insgesamt nicht ganz so viele Höhenmeter wie jetzt zum Beispiel die Etappe am Sonntag. Trotzdem ist zweimal eine Bergwertung der ersten Kategorie drin und einmal der Ohr-Kategorie. Zweimal ist es der Mont Ventoux. Einmal ist es eine erste Kategorie und einmal die Ohr-Kategorie. Liegt natürlich daran, dass sie beim zweiten Mal dann von ganz unten fahren, deswegen.
Das ist eine andere Route generell. Also die zweite ist die deutlich schwerere Route. Die erste ist deutlich flacher. Es gibt ja ganz verschiedene Routen, wie man den Mont Ventoux befahren kann. Und die zweite ist die schwerste.
Und da gibt es dann auch nochmal Bonussekunden oben. Ich glaube, das spielt zu diesem Zeitpunkt im Klassement eher weniger eine Rolle.
Ja, kann man gar nicht so sagen. Also um Platz 1 ja, aber hinten, also so ab Platz 3 sind, wenn, ich weiß nicht, wie viel, 10 kriegt man, glaube ich. 10 Bonussekunden ist das schon
ein. Ich glaube trotzdem, dass morgen eine Ausreißergruppe durchgehen kann. Also wenn sich Pogacar interessiert, eine Legendenetappe zu gewinnen, dann kann schon sein, dass er diese Etappe gewinnen will. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal dahinter kein Team, das letztendlich da so viel Tempo macht, um Ausreißer einzuholen und ich glaube, morgen werden sehr, sehr viele in die Ausreißergruppe wollen. Ich bin mir zum Beispiel sicher, Julien Alaphilippe werden wir auf jeden Fall in der Ausreißergruppe sehen, weil der hat bei dieser Tour jetzt nichts mehr anderes zu tun, außer Etappensiege zu holen und wenn...
Und Mark Cavendish in den Sprint zu fahren.
Aber wenn nicht Mont Ventoux, also Alaphilippe ist ja ein Mann, der pickt sich ja nur noch die Rosinen raus.
Er ist ein Mann der tollen
Richtig.
Uhren. Lass uns das sagen.
Und damit auch, glaube ich, ist diese Etappe auf jeden Fall was er sich ausgeguckt hat jetzt, wo er nicht mehr ums Gesamtklassement fährt. Also da bin ich mir 100% sicher, dass der vorne mit dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Nairo Quintana da wieder mit in die Ausreißergruppe geht, weil er ums Bergtrikot natürlich ein paar Punkte sammeln will. Sergio Higuita, glaube ich, der sehr gut aussah am Sonntag, ist ein heißer Tipp. Ich glaube, dass der es nochmal probieren wird.
Und ich setze einen großen Geldbetrag, dass Wout Poels zu irgendeinem Zeitpunkt wieder 10 Sekunden vor dem Feld herfährt.
Aber wer ist dein Top-Fantasy-Tipp?
Ja, morgen ist es aus meiner Sicht Higuita. Der sah für mich gut, sehr, sehr gut aus am Sonntag. Der hatte ein bisschen Pech mit dem Wetter, glaube ich. Der ist nicht interessiert am Bergtrikot, sondern will den Etappensieg holen. das wäre so ein bisschen mein Tipp für morgen. Zudem ganz spannend, bevor du deinen Tipp sagen kannst, dass die ersten 70 Kilometer relativ flach sind, wird morgen die Stunde von Fahrern wie Rick Zabel zum Beispiel schlagen, die Michael Woods in die Ausreißergruppe bringen müssen und die auch auf Tempo halten, dass sie wegkommen. Weil das gar nicht so leicht ist, für diese Bergflöhe im flachen Gelände in Ausreißergruppen zu kommen und da wegzufahren. Deshalb sind da meistens Fahrer wie Rick Zabel, Stefan Küng, solche Fahrer, die dann die Bergfahrer da vorne reinfahren und dann am Berg abliefern.
Ja, Michael Woods wäre tatsächlich mein Tipp. Den sollte man sich, glaube ich, ins Fantasy-Team holen, weil ich glaube, der wird noch auch in der letzten Woche dann ein paar Mal in die Ausreißergruppe gehen. Der wird nämlich, glaube ich, auch noch um dieses Bergtrikot fighten. Da ist er nicht weit weg und von dem her könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch das eine oder andere Mal unter die Top 10 bei einer Etappe kommt und sich lohnt, den im Fantasy-Team zu haben und warum ihn dann nicht schon morgen holen, auch wenn, wie gesagt, man aufpassen muss, danach sind nochmal zwei Sprint-Etappen. Je nachdem, wie das mit den Wechseln aussieht, muss man dann natürlich auch ein bisschen taktisch an die Sache rangehen. Dann glaube ich, ist zu heute und zu morgen alles gesagt. Dann lassen wir doch den Mann von Bora Hansgrohe sprechen, Patrick Konrad, und fragen nach, wie seine erste Woche bei dieser Tour de France gelaufen ist. Und wir hören uns dann morgen wieder. Erster Ruhetag bei der Tour de France 2021. Und diese erste Woche hatte natürlich viel in sich. Deswegen nutzen wir diesen Ruhetag, um uns Informationen von vor Ort einzuholen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast von Bora Hansgrohe hier im Podcast haben. Patrick Konrad, live aus Frankreich zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
Hallo, servus. Schönen guten Tag.
Und natürlich ist der Kollege Jonas Bayer auch mit im Boot. Hallo, Jonas.
Grüße.
Ja, fangen wir doch an mit dieser Woche. Sie hat sehr, sehr turbulent begonnen, gab sehr, sehr viele Stürze auf den ersten Etappen. Dich hat es auch mal erwischt, deswegen die allererste Frage. Wie geht's dir? Wie sind die Verletzungen nach dem Sturz?
Ja, also ich habe schon ein paar Prellungen abgekriegt und ein paar Schürfwunden. Bin am Kopf gelandet, aber ja, in erster Linie war ich froh, dass ich eine Gehirnerschütterung gehabt habe und somit das Rennen ja fortsetzen habe können. Ich habe natürlich dann meine Probleme gehabt und habe dann nochmal ein paar Tage zur Regeneration noch braucht und habe dann nicht so eine große Rolle gespielt. Aber ja, als dann zur ersten bergigeren Etappe, ich glaube, das war dann die längste, die habe ich mir dann quasi im Notizbuch notiert und da habe ich dann auch schon wieder das erste Mal probiert. Und ist auch nicht so schlecht gegangen und die letzten zwei Bergetappen waren eigentlich dann auch ganz gut. Also soweit alles nach Plan wieder.
Aber generell, wie hast du es erlebt, diese erste Woche? Es sah von außen sehr, sehr hektisch aus, dieser Beginn der Tour de France.
Ja, also die Tour de France ist einfach immer stressig. Ich meine, in der Bretagne, da war der Streckenverlauf schon, speziell die Finale, das hätte jetzt nicht so sein müssen, das hätte man schon anders machen können. Aber okay, das ist jetzt, da muss man sich dann später, glaube ich, hinsetzen und das besprechen. Aber ja, aber die Tour de France ist einfach immer stressig. Also für das steht's, das weiß jeder, der was daherkommt. Dieses Jahr war natürlich mehr Stürze als vielleicht die letzten Jahre. Aber ja, okay, das war halt auch nicht ganz die Verschuldung jetzt der Fahrer, sondern einfach das Unglück mit der Dame, die das Schild reingehalten hat und eben der unpraktische Zieleinlauf. Das geht sich halt dann auf so schmalen Straßen, so kurz vom Ziel, wo jeder vor will, aber nur 20 Fahrer quasi vorpassen und 200 wollen vorne sein, das war dann irgendwie vorhersehbar, dass das dann passiert.
Du bist jetzt in vielen Ausreißergruppen aktiv gewesen. War das schon von vornherein klar, dass du so eine freie Rolle bekommst in Ausreißergruppen oder hat sich das erst entwickelt, nachdem du schon deutlich viel Zeit verloren hattest, eben durch die Stürze?
Ja, das war eigentlich im Vorhinein schon klar. Also ja, ich habe am ersten Tag schon deutlich Zeit verloren. Das war vielleicht jetzt nicht so geplant, aber es war schon eigentlich, es war eigentlich immer so geplant, dass ich auf Etappen gehe und Wilco halt zur Seite stehe. Und gestern ist halt nicht mehr um den Sieg gegangen und da war dann auch das Kommando, dass ich dann hinten auf Wilco warte. Es wäre natürlich noch schön gewesen, um das Podest mitfahren, aber das Team hat halt einfach große Ziele, dass wir in der Gesamtwertung am Podium stehen und von dem her gehört das dann genauso dazu, dass ich mich dann in die Dienste vom Leader stelle.
Dann sprechen wir doch mal über deinen ersten Ausreißversuch, weil das ja eine ganz interessante Etappe war, der Freitag mit dieser langen Klassiker-Etappe, 250 Kilometer war sie fast lang. Es war dann eine riesige Ausreißergruppe. Wart ihr auch so überrascht, dass dann so eine Attacke auch vom gelben Trikot von Mathieu van der Poel kam? Hatte man davor damit gerechnet? Also wie hat sich diese Ausreißergruppe so groß ergeben an dieser 10. Etappe? An dieser langen Etappe?
Ja, das ergibt sich einfach. Es war ja gestern auch wieder eine 39 Mann große Gruppe und manchmal sind es 6 Fahrer, manchmal sind es einfach so viele. Das Feld ist einfach brutal stark und es haben einfach viele das Niveau, dass sie einfach da dann mitfahren können und dass man einfach das Rennen dann irgendwie unter Kontrolle bringt auch. Vielleicht muss man dann mal eine große Gruppe ziehen lassen und dementsprechend hat sich das dann auch einfach so ergeben. Ich meine, bei der 250 Kilometer Etappe war das sicher nicht geplant, dass so viele in die Gruppe gehen, aber es war natürlich ein bisschen Windkante auch und von dem her hat sich das dann einfach so ergeben und die Gruppe war dann einfach nicht mehr zum Zurückholen. Also bei so einer großen, starken Gruppe, da kann hinten UAE noch so fahren. Wenn es eher flach geht mit Rückenwind, da ist die eigentlich nicht mehr zum Zurückholen gewesen. Und ja.
Hast du das Gefühl, dass überhaupt noch so Ausreißergruppen zurückgeholt werden können? Also aktuell sieht es ja eher so aus, dass niemand das Feld kontrollieren kann.
Ja, wir werden sehen. Also die letzten 2 Tage sind natürlich so sportlich ausgefahren worden. Ich meine, man muss sich dann halt immer anschauen, die Fahrer, was haben die für Ziele gehabt, die da ins Rennen gehen? Und durch die Stürze auch ist natürlich für viele auch die Gesamtwertung schon quasi hinüber gewesen. Und wenn jetzt einer in Topform ist und dann in die Spitzengruppe geht und es geht den ganzen Tag noch hoch runter, es regnet, du kannst quasi in der Abfahrt nichts gut machen, auch als Feld nicht, dann ist es eigentlich ja sehr schwierig, so eine Gruppe dann wieder zurückzuholen, zumindest alle. Ein Großteil kommt eh wieder zurück, aber 1, 2, 3 oder eine Handvoll, die überlebt das dann eigentlich. Vor allem, man darf nicht vergessen, dass so welche, die auf Gesamtwertung fahren, die müssen wirklich jeden Tag voll fahren. Und oft finden sich dann halt Leute, die kassieren halt einmal einen Tag eine halbe Stunde und müssen nicht so an ihr Limit gehen, auch wenn sie eine halbe Stunde länger fahren, aber die fahren dann eher ein bisschen ruhiger, den letzten Berg zum Beispiel hoch. Und die haben dann natürlich dann für den nächsten Tag dann auch noch ein anderes Bein dran. Also das ist immer viel Kraft einteilen und ja, einmal vielleicht einen Tag abhaken und dann am nächsten Tag wieder probieren. Also es ist schon ziemlich, ziemlich von den Etappen her offen. Aber wir werden sehen, wie viele noch durchkommen werden. Aber ich denke, es ergibt sich sicherlich noch 3, 4 Mal die Chance.
Wie ist bei euch die Stimmung in der Mannschaft? Klar, ihr habt 2 große Ziele natürlich immer. Das eine hast du ja schon gesagt, das ist die Gesamtwertung mit Wilco Keldermann. Er liegt jetzt nach dieser ersten Woche auf Platz 7. Ist das so einkalkuliert? Sagt man, da sind wir auf dem richtigen Weg? Wie ist die Stimmung bei euch?
Immer die Zeitabstände anschauen und die sind eigentlich alle sehr knapp beieinander. Also von dem her liegt man eigentlich ganz in der Zeit. Es kommt auch noch ein langes Zeitfahren, was sicherlich gut entgegenkommen wird in Wilco. Und ja, ich würde schon sagen, also er schon macht einen sehr starken Eindruck und wir unterstützen ihn. Er hat ja schon oft genug bewiesen, dass er es drauf hat. Also von dem her sind wir eigentlich alle sehr entspannt und zuversichtlich und müssen einfach schauen, dass wir uns das zukünftige Stürze fernhalten und einfach keine Fehler machen.
Und das zweite große Ziel ist natürlich Peter Sagan. Bei ihm hat es noch nicht ganz so gut funktioniert in der ersten Woche. Hat er noch Etappen, die er angreifen will? Wie sieht es da aus?
Morgen wird schon mal wieder spannend werden und auch dann nach der Mont-Ventoux-Etappen sind eigentlich 3 Etappen, die ihm eigentlich sehr gut liegen können, wo sicher Cavendish mehr Probleme haben wird über den ganzen Tag und einfach keiner liegen lassen wird. Und von dem her ist es eigentlich auch noch um das Grüne Trikot ein ziemlich offenes Rennen, weil wir noch 5 Etappen haben, wo man viele Punkte kriegt. Und auf den Etappen gibt es natürlich dann auch immer noch einiges zum Holen. Also muss man einfach schauen, dass er sich jetzt auch nach seinem Sturz noch ein bisschen erholen kann oder so gut wie es geht. Solche Stürze sind halt natürlich während einer Grand Tour eine Riesenbelastung für den Körper. das merkt man halt schon, dass man nicht so gut regeneriert, weil der Körper einfach mit den Sturzverletzungen beschäftigt ist. Und von dem her, ja, genießen wir jetzt einfach mal unseren Ruhetag.
Jetzt haben wir von euch immer wieder gesehen, als klassische Bora-Taktik, auch mal Mark Cavendish dann wirklich hinten rauszufahren oder Sprinter von einem Typ Mark Cavendish. Du musst mir uns natürlich nicht verraten, auf welcher Etappe ihr es versuchen werdet, aber habt ihr sowas auch im Ziel, dann wirklich mal wieder die Etappe so hart zu machen, dass ihr die klassischen Sprinter hinten rausfahren könnt?
Ja, warum nicht? Wenn es sich ergibt, werden wir die Chance sicherlich nutzen. Man muss in die Offensive gehen, wenn man irgendwas aufholen will. Und von dem her, wenn dieser gibt, werden wir es auf alle Fälle probieren, ja.
Dann eine Frage zu Tadej Pogacar, der Unglaubliches geleistet hat, so würde ich es zumindest sagen. Also nicht Unglaubliches, sondern einfach eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert hat. Wie hast du das gesehen, seine Attacke, als er 3 Minuten rausfährt auf die restlichen Verfolger im Gesamtklassement?
Vorgestern, das habe ich gar nicht gesehen, weil ich war da schon abgehangen nach meiner Flucht vom Vortag und ich war dann immer mehr dabei, wie der losgefahren ist. Also habe ich es nicht gesehen. Aber ja, natürlich stark. Ich meine, sowas hat's immer schon gegeben. Jetzt wieder geredet, was eine Wahnsinnsleistung das ist. Aber das gibt's immer wieder. Und ich meine, was der Ben O'Connor gestern abgezogen hat, das ist genauso eine Leistung. Also es ist halt jetzt das ganze Augenmerk auf ihn gerichtet, weil er jetzt im gelben Trikot ist und weil natürlich alle auf ihn schauen. Aber es gibt schon sehr viele Fahrer im Feld, die eigentlich auf jeder Etappe irgendwas, ja, was sag ich mal, was Außergewöhnliches schaffen. Oder es gibt
wie ist das aber als Gesamtwertungsteam? Schaut man da jetzt überhaupt noch dann auf das gelbe Trikot oder hat man das dann zumindest mit diesem Abstand vielleicht sogar schon so ein bisschen abgehakt und schaut erstmal nur, was die anderen Konkurrenten um Platz 2 und Platz 3 machen?
Jetzt muss man natürlich schauen. Das ist mit 3 Minuten ist jetzt kein Vorsprung, wo du sagst, das hat man letztes Jahr beim Roglic auch gesagt, dass der die Rundfahrt fix gewinnt. Und also es kann auch alles passieren, gell? Es sind noch immer es sind noch immer sehr harte Tage vor uns und es kann schnell mal passieren, dass ein Sturz passiert, dass man gesundheitlich angeschlagen ist, dass man einen schlechten Tag hat und auf einmal 10 Minuten kassiert. Also ich kann mich erinnern, beim Giro 2018 hat da jetzt glaube ich 4 oder 5 Etappen gehabt, war 2 Wochen im Führungstrikot und auf der Königsetappe hat eine halbe Stunde kassiert. Also es kann einfach so schnell gehen und von dem her muss man einfach schauen, muss man einfach konzentriert bleiben und mit seinen Kräften auch vielleicht das ein oder andere Mal auch aushalten.
Dann Frage zum Abschluss. Wir machen auch in unserem Podcast so ein Fantasy-Spiel. Kannst du uns einen kleinen Tipp geben, auf welcher Etappe man dich in unser Team holen sollte?
Auf welche Etappe? Naja, gestern wäre eine gute Etappe gewesen und ja, eigentlich könnte man vielleicht übermorgen
das
ist vielleicht wieder eine gute Chance.
Eine letzte hätte ich tatsächlich noch. Es gibt ja bei euch so eine Österreich-Connection im Team und einer davon ist natürlich auch der Lukas Pörstelberger. Es gab bei der Etappe, wo Tadej Pogacar eben so viel attackiert hat, da hat es ja auch sehr geregnet, ein ganz schönes Bild und ein ganz schönes Video, das dann rumgegangen ist. Der hatte sich einen Regenschirm von der Seite geschnappt. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Regenschirm am Ende gelandet? Hat er den tatsächlich mit ins Ziel genommen? Hast du das mitbekommen?
Den hat er dort. Er wollte ihn schon einstecken und mit runternehmen, aber der war dann zu groß und er hat dann oben bei der Bergwertung hat er ihn an Fan geschenkt.
Ah, sehr gut. Dann hätten wir die Frage auch geklärt noch zum Schluss. Ja, vielen Dank dir, Patrick. Dann wünschen wir dir natürlich alles Gute für diese zweite Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder am zweiten Ruhetag.
Dann bis bald und schöne Woche. Ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.